Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und der Herbst, das ist ja immer die Zeit der Neuerscheinungen und es ist auch die Zeit der Pressetage. Und wir haben uns entschieden, in zwei Podcasts über unsere Erfahrungen bei Pressetagen zu berichten und das ein bisschen aufzuteilen, damit wir gemeinschaftlich spielen können, aber dann die Inhalte, die wir haben, auch gemeinschaftlich teilen können. Insofern werde ich euch gleich verraten, mit wem ich das bespreche und auch mit welchem Podcast ich das aufteile. Und dann auch natürlich, welche Spiele wir beim Queen Games Pressetag gespielt haben, denn um den geht's heute. Und all das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, es gibt einen Podcast, da teile ich erstmal eine große Freundschaft mit den beteiligten, ausführenden Stimmen dieses Podcasts und wir spielen auch oft miteinander. Und ich glaube, der Boardcast war auch eine ganz gute Grundlage dafür, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und deswegen freue ich mich sehr auf meine beiden lieben Freunde von den anonymen Ludoholiker. Das ist zum einen der Stefan, den kennt ihr hier auch schon ausführlich aus dem Boardcast. Stefan Hanf, schön, dass du da bist. Hallöchen.
Hallo, hallo. Aber ich bin ja nicht alleine.
Natürlich nicht, denn wir haben eine Premiere zum ersten Mal im Boardcast dabei. Ein lieber Freund, mit dem ich auch oft spiele, der oft bei unseren Spieleabenden mit dabei ist. Ich würde sagen, der Moderator, Schnittmeister und das Bindeglied in den anonymen Ludoholiker-Podcasts ist. Noch nie im Boardcast war, heute seine Premiere hier feiert. Herzlich willkommen, Olli Steinberger. Schön, dass du da bist.
Ja, hallöchen. Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Und es freut mich immer sehr, wenn ich in Podcasts bin, die ich danach nicht schneiden muss.
Ach so, ich dachte, wenn du schon kommst, dann kannst du wenigstens ein Gastgeschenk mitbringen und den Schnitt übernehmen.
Da hast du falsch gedacht.
Schade. Na gut, dann mache ich das als guter Gastgeber, kümmere ich mich darum, hinterher aufzuräumen. Ich habe ja auch das Feld für euch bestellt. Und ja, die anonymen Ludoholiker, da haben wir, glaube ich, schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, gibt es dann auch, weil der Boardcast dem Stefan Mut gemacht hat zu podcasten, oder?
Ja, so ist es. Wir hatten es ja schon ein paar Mal thematisiert und mittlerweile haben wir fast 2 Jahre auf dem Buckel und ja, es freut mich natürlich wahnsinnig, dass jetzt nicht nur ich hier bin, sondern auch nochmal jemand anderes und Olli, kleiner Tipp, du musst dir am Ende noch ein Schlusswort ausdenken, also denk schon mal drüber nach.
Ah, hier gibt es so was Komisches, dass man am Ende was sagen muss, ja, ich habe davon schon mal gehört.
Ja, sehr gut. Dann seid ihr ja bestens vorbereitet und was ich vielleicht auch...
Nö, das ist damit nicht gesagt.
Ihr werdet nachher bestens vorbereitet sein. Was ich auch gerne noch ergänzen will, ist es nicht so, dass ich die anonymen Ludoholiker hier im Podcast meide und nur den Stefan einlade. Nee, der Olli und ich, wir suchen schon seit einem halben Jahr nach einer Möglichkeit, auch mal hier gemeinsam zu rezensieren. Aber wir haben uns schon große Titel vorgenommen, über die wir noch nicht sprechen wollen. Und da stehen noch ein paar Partien aus, bevor wir dann hier sehr ausführlich ein paar echte Kracher besprechen, Olli. Aber wir sind dran und es wird demnächst der Fall sein, oder?
Demnächst, genau. Wollen wir das mal nicht weiter spezifizieren. Schauen wir mal, wann das genau noch was wird. Ich bin gespannt.
In diesem Leben auf jeden Fall, ja.
Okay, ich dachte schon, du sagst in diesem Jahr, dann hätte ich wahrscheinlich widersprochen, aber in diesem Leben, das sollten wir hinbekommen.
Ja, also in diesem Jahr auf jeden Fall noch. Aber das müssen wir nicht jetzt hier verhandeln, okay. Das machen wir dann an anderer Stelle. Wir drei, wir haben das vergangene Wochenende in Bonn miteinander verbracht bei Queen Games. Der Verlag Queen Games hat eingeladen und wir haben insgesamt 7 Neuheiten getestet, gespielt. Wir formulieren heute ein paar Ersteindrücke, also es geht jetzt hier nicht um Rezensionen heute, sondern wirklich darum mal zu schauen, was haben wir denn gespielt, was haben wir erlebt, was haben wir mitgenommen. Bevor wir damit einsteigen, es war ja für euch beide das erste Queen Games Pressewochenende. Wie habt ihr denn den Rahmen dieses Wochenendes erlebt? Also habt ihr euch wohlgefühlt? Wie erging es euch mal abseits der Spiele, über die wir ja gleich sehr ausführlich sprechen?
Ausgesprochen familiär, würde ich es mal zusammenfassen. Es war jetzt nicht das erste Presseevent, auf dem ich überhaupt mal war, aber es war das erste Mal, dass das eben in so einem relativ kleinen Kreis vonstatten ging. Es waren ja vielleicht, so ich schätze mal, 50 Leute insgesamt da. Und ja, es hat mir gut gefallen, dass es mal so ein ganz anderer Rahmen war und man auch mal ins Gespräch kam eben mit den anderen Bloggern, Content Creators und wie sie alle heißen. Und ja, es war ja dann auch mit 7 Neuheiten auch eigentlich relativ überschaubar und es war schön, es dann einfach sich da auch mal wirklich intensiv drum kümmern zu können.
Ja, die Lautstärke war natürlich in diesem kleinen Raum dann doch beachtlich. Also am Samstagabend vor allem war das dann doch vielleicht auch ein kleines wenig anstrengend, vor allem wenn man dann noch die großen Klopper spielen wollte. Aber ja, das, was die Familie Gupta da aufgefahren hat, sei es an Essen, alles drumherum, war wirklich super. Man hat sich richtig wohlgefühlt da. Und ja, und auch die ganzen Leute zu sehen, mit denen zu sprechen, das ist schon was Besonderes. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Was ich so toll fand, ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass alle Erklärerinnen und Erklärer sehr auf Zack waren. Die waren unheimlich präsent, wenn man während einer Testpartie mal eine Frage hatte, da war immer jemand erreichbar, immer jemand ansprechbar. Und die konnten auch viele Detailfragen echt gut beantworten aus dem Kopf, ohne viel zu blättern oder so. Da war der Willi Weber natürlich mit dabei, Diana war als Erklärerin mit dabei. Wir hatten den Board Game Greek mit dabei, den Dimitrios, natürlich auch das Team von Queen Games, der Dirk Roos vom Ablagestapel war als Erklärer dabei, viele, viele andere. Stefan Feld persönlich war da und hat auch seine Spiele erklärt. Auch der Autor eines der Spiele, der uns das auf Englisch erklärt hat, über den wir nachher noch sprechen werden. Also das fand ich schon eine hohe Qualität an Serviceorientierung, was die Erklärungen und insgesamt die Verfügbarkeit von Erklärerinnen und Erklärern angeht. Das war außergewöhnlich.
Absolut, ja, das stimmt.
Und ein Highlight ist ja dann auch das Essen. Das ist ja, fällt ja nicht des Essens wegen hin, aber das dürfen wir natürlich auch dazu sagen. Bei aller journalistischen Distanz den Spielen gegenüber ist es ja auch nicht verboten, sich wohlzufühlen. Und natürlich ist das immer ein schmaler Grat, weil einen die Verlage natürlich verwöhnen, vielleicht einerseits in der Absicht, dass man das gut in Erinnerung behält und dann auch nett berichtet, vor allem aber, weil sie, glaube ich, auch zu schätzen wissen, dass wir Content Creators und Journalisten, Journalistinnen, Kritiker, Kritikerinnen uns da viel Arbeit machen. Und ich möchte das gerne nochmal würdigen. Die hatten ein tolles Catering auch vor Ort und die Familie Gupta hat auch selbst gekocht, nämlich indisches Essen vom Allerfeinsten, mit Fleisch, vegan, vegetarisch, laktosefrei, mit Knoblauch, ohne Knoblauch, scharf, nicht scharf, zum Nachwürzen. Also das fand ich schon wirklich vom Allerfeinsten, wie sorgfältig sie sich dann auch auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse eingestellt haben. Und du als Veganer, Stefan, weißt das wahrscheinlich auch sehr zu schätzen, oder?
Ja, das war ein ungewohnter Luxus, dass man auch mal eine Auswahl hat. Ich meine, ich bin jetzt da sowieso nicht so pinzig, dass ich da jetzt irgendwie drei Sachen zur Auswahl haben muss, im Gegenteil. Aber das hat mich echt wahnsinnig gefreut. Und mein persönliches Highlight war das Alu Palak, wo dann nicht bekannt war, dass das eine, ich nenne es mal, indische Schärfe besessen hat. Und dann nebeneinander die ganzen Leute gesessen haben, die nach und nach sich ihre Gabeln davon genommen haben und immer röter im Gesicht wurden und die Schweißperlen aufgetaucht sind. Das war schon lustig anzusehen. Ich habe dann auch daneben gesessen später und habe das Gleiche erlebt.
Ich habe mir bei genau diesem Gericht eine selbstgemachte Chili-Paste zum Würzen und da stand für Mutige. Und ich dachte, ja, ich bin mutig, ich esse auch wirklich gerne scharf und habe mir da so einen schönen Teelöffel noch drunter gemischt, unter das eh schon einigermaßen gut gewürzte Essen. Und ich habe dann schon auch gemerkt, also die Nase war dann freier und die Tränenkanäle waren dann gut durchgespült. Also es hat auf jeden Fall zur Belebung des Immunsystems und des ganzen Organismus einen erheblichen Anteil beigetragen. Ja, wir haben nicht nur gegessen, wir haben auch getrunken, vor allem haben wir aber auch gespielt. Und wir haben uns jetzt 7 Spiele aufgeteilt, über die wir sprechen wollen. Ich betone es nochmal als Ersteindruck und nicht in aller Rezensionstiefe. Das können wir ja noch gar nicht nach einer oder zwei Partien. Das werden wir alles noch nachholen. Ein Spiel haben wir in der gestern erschienenen Rezensionsfolge schon miteinander besprochen, Stefan, wo wir gesagt haben, dass der Glückselefant ein wenig verunglückt ist, also eher ein Unglückselefant war. Und natürlich ist das auch ein Teil dieses Wochenendes. Das trübt nicht den Gesamteindruck eines insgesamt hervorragenden Spielewochenendes mit 6 wirklich guten Titeln und interessanten Titeln, über die wir auch was sagen können. Aber ich glaube, Olli, du hast auch noch kurz Redebedarf zum Thema der Glückselefant, wozu der Stefan und ich uns ja schon in der Rezension ausführlich geäußert haben.
Ja, ich denke, man kann das kurz halten. Ihr habt ja das meiste oder eigentlich alles schon dazu gesagt in eurer Rezensionsfolge. Aber es gehört natürlich trotzdem zum Wochenende dazu. Wir haben das gespielt in einer 5er-Runde. Sind da eigentlich sehr locker dran gegangen, dass wir uns das mal angucken und waren in den ersten Minuten auch noch ja voll des Lachens, sage ich mal. Haben versucht, das da irgendwie eine vernünftige Bahn runterzuspielen, haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass da irgendwie Themen angesprochen werden, die gar nicht so leicht sind und vielleicht manchen Menschen irgendwie ein bisschen näher gehen könnten, als für so ein Spiel eigentlich gut ist. Das Ganze basiert ja auf einem Buch von Diana Gill, Und in Buchform funktioniert das anscheinend wunderbar, ganz schön. In Spielform allerdings, haben wir dann alle gesagt, funktioniert das nicht. Vor allem, wenn es dann um Themen mentale Gesundheit geht, die dann mit komischen Antwortkarten, sagen wir es mal so, dann irgendwie abgetan werden. Und es passiert so schnell, dass bei solchen Themen, also ein kleines Beispiel, was wahrscheinlich jeder verstehen kann irgendwie, war eine Karte dann dabei. Ich sorge mich darum, ob ich meinen Kindern ein guter Vater bin. Das kann sicherlich irgendwie jeder nachvollziehen und jeder hat so einen Gedanken mal. Und dann kommen da Antworten, die dann reingespielt werden vom Tisch, wo es dann heißt, ja, dann geh einen Baum umarmen. Wo man sich dann vielleicht irgendwie kurz nicht ernst genommen fühlt, vielleicht ein bisschen, ja, und dann eine schlechte Stimmung entsteht dann dadurch. Man versucht es irgendwie wegzulachen, aber dass man das Ganze dann zwei Runden spielt, ist dann vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel. Ihr habt es sicherlich schon gesagt, dass man da reagiert hat bei Queen Games. Das finde ich super. Sie haben auf das Feedback reagiert, dass da eine Triggerwarnung geben wird, dass das ja für Menschen, die ein Problem vielleicht mit mentaler Gesundheit haben, irgendwie da problematisch sein könnte. Das finde ich super, dass sie das machen. Vielleicht gibt es auch irgendwie irgendwo, der damit was anfangen kann, der damit wirklich irgendwie sich identifizieren kann in der kleinen Runde zu Hause, das spielen kann mit Menschen, die einem nah sind und man darüber sprechen kann, über diese Sachen. Aber es ist jetzt kein normales, geselliges Kommunikationsspiel. Das muss man wissen. Ja, dann lassen wir es, glaube ich, gut sein mit dem Glückselefant.
Ja, es braucht, glaube ich, den richtigen Rahmen und eine Einordnung und auch im Vorfeld vielleicht ein Verständnis, was einen da erwarten kann. Und dann kann man möglicherweise das als Gesprächsanlass nehmen, wenn man das braucht und möchte. Genau, und ich glaube ansonsten, Stefan, wir beide haben dazu ja schon alles gesagt, was es zu sagen gab.
Ja, ich habe mich deswegen jetzt auch dezent zurückgehalten, weil eben in der Rezension habe ich mich da ausführlich drüber ausgelassen und ich denke, damit ist es dann jetzt auch gut für diese Folge. Und wir widmen uns jetzt mal einfach den anderen 6 Spielen, denn da haben wir, glaube ich, ein bisschen Positiveres zu berichten.
Genau, da hatten wir viel Spaß, viel Freude mit Licht und mit Schatten, wie das immer so ist, aber eben mit vor allem besserer Laune und einen ganz guten Eindruck auf ein lebendiges und spielereiches und gastfreundliches Wochenende. Und Stefan, du möchtest gleich das nächste Spiel vorstellen, was ja für Queen Games ungewöhnlich ist, denn es ist das erste, ich sag mal, Kommunikations-Party-Spiel, was bei Queen Games meines Wissens erscheint.
Genau, und es geht um Out of Words, auch in einer relativ kleinen Schachtel. Es ist ein kooperatives Wortratespiel und ja, davon gibt's ja ziemlich viele. Deswegen haben wir uns natürlich erstmal die Frage gestellt, was macht das denn jetzt neu oder besonders, dass es jetzt vielleicht irgendwie da herausstechen könnte. Die Regeln sind auch hier wie gewohnt eigentlich sehr einfach. Es gibt einen Grid, ein 5x5 Grid an Buchstaben, die in der Mitte liegen. Ja, und es gibt wieder einen reihumwechselnden Team-Captain, der muss einen Begriff erklären mit einem einzigen Wort. Da gibt's natürlich wieder Begriffskarten mit verschiedenen Begriffen drauf und einer davon wird über so ein Kartenrückseitensystem einfach ausgelost. Naja, und dann muss ich einen Begriff erklären, wie jetzt zum Beispiel Eiszapfen. Und ich habe aber als Anfangsbuchstaben für meinen Hinweis nur die Buchstaben, die in der Mitte liegen, in diesem 5x5 Raster. Das ist am Anfang natürlich noch eine ziemlich hohe, große Auswahl. Und dann kann ich mir dementsprechend einen Hinweis ausdenken. Und wenn dann mit einem einzigen Hinweis bereits ein Wort geraten wird, dann gibt es diesen einen Punkt, nämlich diese eine Karte. Und der Buchstabe, den ich benutzt habe, wird ausgetauscht gegen einen neuen. Das heißt, meine Auswahl bleibt zumindest vom Umfang her bestehen. In der Regel passiert es aber so, dass ich eben 2, 3, 4 Hinweise brauche. Und dann bekomme ich zwar auch den Punkt, wenn es erraten wird vom Team, aber die Buchstaben verschwinden. Das heißt, die Auswahl wird immer kleiner. Und das ist gerade so zum Ende, wenn dann noch 2, 3, 4 Buchstaben liegen, eine wirklich knifflige Aufgabe, Hinweise zu finden, die genau mit diesem einen Buchstaben anfangen. Ja, und am Ende zählt man dann eben die Begriffe, die man korrekt geraten hat. Das waren bei uns dann, glaube ich, 15. Wir haben dann irgendwie so im Nachhinein gehört, mit 25 hätte man schon das Spiel echt geknackt. Also wir haben da durchaus noch eine ordentliche Aufgabe vor uns. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und es ging, glaube ich, auch der ganzen Runde, so hatte ich einen Eindruck.
Ja, definitiv. Also das war wirklich so der Überraschungshit. So würde ich es mal sagen. Man hat da nicht viel von erwartet. Also ich zumindest, okay, mein next best word game, was soll da jetzt Großes kommen? Aber durch diese Einschränkungen mit diesen Anfangsbuchstaben, die du hast, was sich da dann am Ende immer mehr zuspitzt, da ist dann richtig schöner Kniff drin. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Ja, ging mir auch so. Und das ist auch bei, ich mag ja Wortassoziationsspiele grundsätzlich sehr gerne. Und denk mir ganz oft, Mensch, was willst du denn diesem Genre noch Neues hinzufügen? Und trotzdem gibt's bei jedem Spiel oder bei vielen Spielen, die da erscheinen, nochmal einen schönen kleinen Kniff. Und hier hat mir es auch besonders gut gefallen, diese Suche nach dem einen besten Wort, das kennt man ja so ein bisschen aus Just One auch oder so, nach dem einen besten Wort, was jetzt den Hinweis gibt auf diesen Begriff. Und überraschenderweise ist es ganz oft gelungen, da hinzukommen. Und dann höre ich aber ja als Tippgeber auch, was die anderen so miteinander diskutieren. Und kann ich vielleicht beim zweiten oder gegebenenfalls beim dritten Tipp das nochmal spezifizieren und nochmal in eine Richtung lenken. Und manchmal sitze ich auch da und denke so, ah Mist, jetzt ist mir gerade der beste Tipp eingefallen für das Wort, dann gebe ich den, dann bringe ich aber meine Gruppe schon wieder auf einen ganz anderen Trichter. Und das fand ich total spannend, diese Diskussion dann auch zu hören als Tippgeber. Und gleichzeitig hat es die grauen Zellen ordentlich angeschmissen, wenn du sagst, ich habe eigentlich einen perfekten Tipp, aber es liegt kein Anfangsbuchstabe da, mit dem ich irgendwie dieses Wort oder ein ähnliches geben kann. Also auf das freue ich mich richtig, weil das ist ein schöner Absacker oder so ein schönes Leichtgewicht mal, um eine Gruppe mal so ein bisschen als Abwechslung mal in einem Spieleabend zwischen zwei längeren Titeln oder zum Abrunden eines Abends ist es für mich wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Out of Words.
Ja, und so wie es aussieht, soll es da noch zwei weitere Editionen geben. Die haben wir zumindest auf so einem Banner entdeckt, was noch im Hintergrund hing. Ich glaube, jetzt kommt aber erstmal diese eine Edition raus in Essen und vielleicht hängt es noch ein bisschen vom Erfolg ab, ob da noch weitere kommen. Aber das sah schon so ein bisschen final aus, muss ich sagen, in der Planung. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, da kommen noch zwei, wenn das Spiel den Erfolg hat oder zumindest die Erfolge hat, die es sich oder die sich Queen Games davon verspricht. Das ist ein Spiel von Scott Brady und Mike Davis, also die Spielidee von denen. Und der Dirk, der Redakteur bei Queen Games, Dirk Roos, hatte dann die Aufgabe, 2000 Begriffe zu finden, die da gut reinpassen. Und was mir gut gefällt, er hat zum Beispiel keine Berufsbezeichnung mit drin gehabt, weil er sagt, dann habe ich sofort wieder eine Gender-Thematik und dann kann es missverständlich werden. Und wir wollen ganz bewusst ein Spiel machen, was funktioniert, ohne dass man über eine männlich oder weiblich orientierte Berufsbezeichnung stört oder eine gegenderte Berufsbezeichnung. Deswegen haben sie nur Substantive genommen, die eben nicht in eine Gender-Thematik fallen, um eben niemanden auszuschließen, um alle da mit zu inkludieren und es nicht zu kompliziert zu machen. Und da hat er 2000 Wörter mal recherchiert, was schon auch eine Leistung ist. Ne? Ja, dann würde ich sagen, können wir zum dritten Titel übergehen. Der dritte Titel, den wir gespielt haben, den haben wir auch auf der BerlinCon schon gespielt, in, glaube ich, der gleichen oder einer ähnlichen Konstellation. Der Stefan Hollein von den Ludoholikern, der hat in Berlin noch mitgespielt. Hier war es jetzt der Chris Greff und auf das Spiel war ich in Berlin besonders neugierig, denn es ist eine Neuheit von Stan Kordonski. Und Stan Kordonski kennen wir natürlich aus vielen Spielen. Zuletzt ist von Stan Kordonski erschienen, auch bei Queen Games im letzten Jahr, Nova Roma. Man kennt ihn auch von Endless Winter, was bei, glaube ich, Frosted Games erschienen ist. Also durchaus ein Autor, bei dem man mal hingucken kann, was da so passiert. Und Propeller Island ist jetzt ein Dice-Placement-Spiel. Also ich habe eine Auslage, in der Würfel ausliegen auf einem Raster aus sechseckigen Feldern. Und je nachdem, wo dieser Würfel liegt, darf ich mir von einem der angrenzenden Felder dann ein Landschaftsplättchen nehmen oder ein Aktionsplättchen, was ich mir in meine Auslage hineinlege. Und das ist, ja, wie man das so ein bisschen kennt, sind es entweder Aktionsfelder, die es mir erlauben, weitere Aktionen zu machen, oder es sind mir Aktionsfelder, die mir erlauben, Ressourcen zu nehmen oder nach einer bestimmten Mechanik zu punkten. Also jedenfalls kann ich über diese Auswahlfelder dann meine eigene Insel oder Inselgruppe ein bisschen ausbauen, kann dort dann Arbeiter von einem Portfolio einsetzen aus meinem Tableau. Da habe ich ein Raster vor mir liegen, kann so Zeilen und Spalten freiräumen und Arbeiter nutzen, die dann diese Aktionsplättchen, Aktionsfelder aktivieren. Auf diesen Aktionsfeldern sind ihrerseits wieder Würfel abgebildet und ich habe jede Runde eine von zwei Aktionen. Entweder nehme ich mir eben so einen Würfel aus der Auslage, ein Plättchen aus der Auslage mit Hilfe eines dieser Würfel, oder aber ich kann mit dieser Würfelaugenzahl alle Plättchen in meiner Auslage aktivieren, die diese Würfelaugenzahl anzeigen und gleichzeitig durch einen Arbeiter aktiviert sind. Und dann kann ich dafür eben Ressourcen bekommen oder Punkte oder Aktionen oder was auch immer. Und das spielen wir so lange, bis entweder ein Stapel leer ist, der aus Auftragskarten besteht. Um diese Auftragskarten zu erfüllen, brauche ich Ressourcen und dann kann ich diese Auftragskarten ausspielen und bekomme dann Punkte auf so einer Leiste. Und wenn ich auf dieser Leiste weiter vorankomme, dann entwickle ich noch zwei individuelle, ein bisschen asymmetrische Sonderfähigkeiten. Und wenn ich aus meinem Grid, was auf meinem Tableau sich befindet, diese Arbeiter freiräume, dann kann ich noch Zeilen und Spalten Boni bekommen. Ja, und das spielen wir entweder so lange, bis es keine Plättchen mehr zum Nachziehen gibt oder jemand, glaube ich, die volle Punktzahl hat oder alle Auftragskarten erfüllt sind. Also gibt so Spielende-Bedingungen, wo wir dann am Ende nochmal ein paar Punkte ausschütten und dann auch die Plättchen, die wir gelegt haben, mitunter zueinander in Relation werten und dann gucken wir, wer die meisten Punkte hat. Ja, das klingt jetzt ein bisschen unspektakulär und ich glaube, das war's auch. Also es ist kein schlechtes Spiel, aber halt auch keins, was, um jetzt mal ein Zitat vom Olli zu bringen, die Wurst vom Brot sieht. Oder Olli, wie siehst du es? Was sagt das Wurstometer?
Ah, ich freue mich immer, wenn meine Sachen so Anklang finden überall und in andere Podcasts getragen werden. Ja, genau, es zieht die Wurst nicht vom Brot. Das trifft es ziemlich. Und was man ja auch durchaus sagen kann, ich habe heute Mittag überlegt, was waren denn die 7 Spiele, die wir gespielt haben. Du hast eben in der Vorbereitung überlegt, was waren die 7 Spiele, die wir gespielt haben. Und wir haben alle beide ein Spiel vergessen, das wir gespielt haben, und das war Propeller Island. Liegt nicht daran, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern es ist halt gespielt und irgendwie vergessen fast schon. Es hat jetzt keinen besonderen Kniff. Das funktioniert sehr schön. Man holt sich seine Würfel aus der Mitte raus, baut sich sein Tableau auf, kann dann seine Engine irgendwann starten, um dann seine Ressourcen zu bekommen, seine Aufträge zu erledigen. Wenn man davon dann 7 Stück hat, dann ist das Spiel vorbei. Oder wenn man halt 7, ich glaube, es sind 7 Plättchen in der Auslage hat, irgendwie so, endet dann das Spiel. Was wohl ganz schön ist, ich habe bei einer zweiten Partie dann am Sonntag noch mal ein bisschen zugeschaut, dass es da wohl schon auch verschiedene Ansätze gibt, mit denen man an das Spiel rangeht. Also ich habe in unserer Partie jetzt am Samstag so ein bisschen das Ganze gerusht. Ich habe mir nur mit 3 Plättchen, die ich geholt habe, und habe die immer wieder aktiviert, habe dann ganz schnell Ressourcen bekommen und habe in Windeseile dann diese Auftragskarten erledigt. Deswegen ging unsere Partie, glaube ich, nur 30, 35 Minuten irgendwie so. Es ging auf jeden Fall ratzfatz. Ich habe eine andere Partie zugeschaut, die haben fast eine Stunde gespielt. Die haben sich dann halt ihr Tableau groß aufgebaut und haben alle Worker dann eingesetzt und haben das dann richtig ausgekostet, sage ich mal, das Spiel. Alles, was da rauszuholen geht. Wenn man so spielt, vergisst man es vielleicht auch nicht. Man hat dann halt ein bisschen mehr dann noch davon. Aber das spricht ja für das Spiel, dass man da mit verschiedenen Wegen drangehen kann. Und ich war jetzt von den Punkten, ich habe zwar nicht gewonnen, das war ja das Wochenende fast ausschließlich eine Person, die da alle Spiele gewonnen hat, die wir gespielt haben. Sprechen wir nicht drüber.
Ach doch, da können wir gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist schon okay.
Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Ich war ja trotzdem ganz gut dabei, was, wie ich finde, für das Spiel spricht. Ja, ist ein seichtes Kennerspiel, das keinem weh tut. So würde ich es, glaube ich, einordnen.
Ja, und genauso würde ich es auch einordnen. Ich habe jetzt im Vorfeld nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie meine Partie eigentlich ablief. Also beziehungsweise meine Partien, das war ja auch meine zweite. Ich hatte es auf der BerlinCon ja auch schon testen können. Und mir ist partout nicht mehr eingefallen, was eigentlich so meine Strategie war in der ganzen Geschichte. Das verschwimmt irgendwie so im Hirn. Also man spielt das so weg. Das hört sich so respektlos an. Das meine ich gar nicht so. Aber dann weiß man eine halbe Stunde oder eine Stunde später schon gar nicht mehr genau, was da eigentlich passiert ist. Und das ging euch ja anscheinend auch ähnlich. Und das ist ein bisschen schade. Also ich hatte mir ein bisschen mehr davon versprochen. Und ich meine, das sind jetzt 2 Partien. Wir bleiben ja natürlich nach wie vor bei Erst- und Zweiteindrücken und nicht bei Rezensionen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich da jetzt noch so wahnsinnig viel entdecken kann. Ja, ich probiere es gern aus, aber es wirkt schon so ein bisschen erschöpft nach 2 Partien.
Ja, und es ist, ne, will ich auch nochmal sagen, wirklich kein schlechtes Spiel. Das funktioniert alles mechanisch gut. Das sind alles etablierte Mechanismen, die man da macht. Es erfindet halt eben das Rad nicht neu und es fehlt aus meiner Sicht so ein bisschen das gewisse Etwas, das so einen Wiederspielreiz bringt, weil ich eben nicht unendlich oder ganz viele mögliche Strategien habe, die ich verfolgen kann, sondern ich kann entweder mein Tableau ausbauen und versuchen, da eine sehr starke Engine zu bauen, oder ich mache es wirklich minimalistisch, gucke, dass ich einfach Ressourcen bekomme, die jede Runde aktiviere und dann schnell diese Auftragskarten spiele. Und mit diesen beiden Wegen wird man sicherlich nach 2, 3 Partien denken, ja, was kann ich denn jetzt noch machen? Eigentlich das, was ich schon jetzt die ganze Zeit ausprobiert habe. Und das ist so mein Eindruck nach den 2 Partien, die ich gespielt habe. Ich würde das tatsächlich nochmal mitspielen, aber es ist jetzt wahrscheinlich nichts, was ich sehr regelmäßig, sehr ausführlich auf dem Tisch brauche. Ich möchte es allerdings gerne ausprobieren mit Menschen, die nicht zu dieser Vielspieler-Bubble gehören, denn wir haben ja manchmal diese Brille und diese Perspektive, zieht es für uns die Wurst vom Brot, ne? Und ich habe im letzten Spielejahrgang auch bei einigen Spielen gedacht, so, ja gut, brauche ich jetzt nicht dauernd, aber ich hatte durchaus Spielegruppen, die dann Spiele, die sich für mich dann nach ein paar Partien erschöpft haben, immer und immer wieder angefragt haben. Und da merke ich dann doch oft, dass dann unsere Einschätzung dann manchmal eine andere ist, wenn Leute eben viel kleinere Spiele, Partyspiele, rote Pöppelspiele, Wizard und Uno und weiß ich nicht was kennen, und dann bringst du mal so ein Spiel mit, bringst denen das bei, dann ist das ja für viele Leute eine Offenbarung, die sagen, wow, das habe ich ja so noch nie erlebt, und dann sind die da total fasziniert von, und ich glaube, das ist ein schönes Spiel, um sich einerseits sowas wie Dice Placement und andererseits auch Engine Building gut zu erarbeiten, das gut zu lernen, und ich glaube, da erfüllt das Spiel wirklich eine gute Lücke und eine gute Funktion, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielen Gelegenheitsspielenden mehr bietet, als wir das jetzt für uns in Anspruch nehmen wollen.
Ja, zumal ja nicht jeder jetzt so wie ich oder vielleicht auch ihr beide irgendwie ein Spiel braucht, was in 500 Partien immer was anderes bietet. Ja, da sind wir ja auch ein bisschen verwöhnt und auch so ein bisschen blasierte Vielspieler an der Stelle. Insofern wird mich da das Urteil auch wirklich sehr interessieren von etwas weniger Spielenden. Eine Frage noch, hat jemand von euch mal Dice Hospital gespielt? Denn auch das ist ja vom Stan Kordonski. Mir ist nämlich vorhin eingefallen, dass, glaube ich, der Mechanismus der Würfelaktivierung dort so ähnlich ist. Könnt ihr das bestätigen oder war das anders?
Stefan, du hast schon mal Dice Hospital gespielt.
Ja, jetzt, genau. Ja, aber okay. Das ist schon so lange her, deswegen frage ich euch nochmal, ob ihr das noch wisst.
Ja, das war, wann haben wir das zusammen gespielt? BerlinCon, vor vielen Jahren auf jeden Fall. Haben wir das gespielt? Ja. Das sind okay. Die Erinnerungen noch etwa so stark wie an Propeller Island. Ja.
Okay.
Ich habe es einmal in der Boardgame Arena gespielt. Mich macht das Thema nicht so an, dass ich irgendwie Krankheitsfälle mit Würfeln aktiviere und Blutplasma und keine Ahnung, was man da alles macht. Aber nee, deswegen habe ich es nicht ausführlich gespielt und noch nicht am Tisch. Ja, das war Propeller Island von Stan Kordonski. Wir freuen uns drauf, es näher kennenzulernen mit Spielenden aus anderen Intensitätsbereichen, also die vielleicht weniger oder gelegentlich spielen. Und dann können wir uns mal anschauen. Es gab auch eine Neuauflage eines etablierteren Titels von früher, Olli.
Richtig, nämlich die Neuauflage des alten Glücks, die dann jetzt Ladybugs heißt, erscheint dann in der Family and Friends Reihe bei Queen Games. Und ja, wir haben alle einen kleinen Schwarm Marienkäfer, die wir da jetzt aufs Feld loslassen. Und es sieht so unglaublich süß und niedlich aus mit diesen kleinen Marienkäfern, die wir da einsetzen auf diesem Feld. Es ist aber ein knallhartes und fieses Spiel gegeneinander, wo man sehr schnell keine Freunde mehr hat. Was passiert denn hier? Also, man hat immer 2 so kleine Steinchen in der Hand, die halt diese Marienkäfer sind. Auf der Rückseite derer haben die halt ihre Punkte. Kann man dann die Punkte der Marienkäfer sehen. Und die setzen wir auf dem Feld ein. Das ist ein viereckiges Feld mit jede Menge kleinen Feldern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Es sind auf jeden Fall einige. Und ich setze meinen Marienkäfer ein, der jetzt zum Beispiel eine 6 zeigt, also 6 Punkte hat. Das heißt, wenn ich wieder dran bin, kann ich einen nächsten Marienkäfer einsetzen, genau 6 Felder weit entfernt, orthogonal von dem, wo ich schon eingesetzt habe. Und das geht dann so lange, dann ziehe ich wieder einen 9 nach, dann habe ich dann gerade eingelegt mit einer 3, das heißt, von da aus kann ich dann 3 Schritte weitergehen. Oder auch von dem 6er halt in die andere Richtung weitergehen, je nachdem. Das Blöde ist dann, dass wir uns irgendwann im Weg stehen und Marienkäfer dürfen sich eigentlich nicht überspringen. Das heißt, wenn ein Gegner sich dann vor mich platziert hat, komme ich da normalerweise nicht drüber. Es gibt noch 3 Aktionskarten, die dann jeder hat, mit denen kann man das dann einmalig tun, über einen Marienkäfer drüber springen. Wie gesagt, nur einmal im Spiel. Was aber geht, man kann auf einen bereits platzierten Marienkäfer sich draufsetzen, wenn das denn genau passt von den Bewegungspunkten her. Aber auch da dürfen nur zwei aufeinander sitzen. Wenn noch ein Dritter kommt, hat der auch wieder Pech gehabt. Aber auch da gibt es eine extra Aktionskarte, mit der man das einmalig dann machen kann. Ja, und so kämpfen unsere Marienkäfer dann um die Vorherrschaft natürlich auf den Blumenwiesen, weil so ein Marienkäfer möchte ja nicht einfach im Gras sitzen, sondern möchte ja natürlich auf die schönen Blumen drauf oder auf die Kleeblätter. Mit denen kriegen wir einfach einmalig Punkte und am Ende des Spiels ist das dann eine Mehrheitenwertung, wird auf den ganzen Blumenwiesen geschaut. Wer hat denn hier den höchsten Wert an seinen Marienkäferpunkten auf der Wiese drauf? Und dann werden alle Wiesen gezählt. Dann haben wir die schöne Kramerleiste am Rand, wo es einmal rund geht. Und geschaut, wer dann am Ende die meisten Punkte hat. Und das wird, wie gesagt, ganz schön fies.
Ja, und wenn man sich mal das Cover anguckt, ja, auf den ersten Blick, hast du da ein schönes großes Gänseblümchen mit ein paar Marienkäfern, die so da drauf sitzen, ja, und von der Seite kommen noch ein paar angeflogen. Aber jetzt so nach einer Partie habe ich mir das nochmal genauer angeschaut und das zeigt eigentlich den Charakter des Spiels wunderbar. Da sind zwei Marienkäfer drauf, die gegenüberstehen, also wären sie bereit zum Duell. Von hinten kommen schon mal die nächsten angeflogen, die auch um die Vorherrschaft kämpfen. Das ist wirklich knallhart, dieses Spiel. Ich hätte das nie gedacht. Ich dachte, es wäre ein Kinderspiel, als ich das gesehen habe. Und das ist auch ganz schön grübelig an manchen Stellen, ja. Wie komme ich denn jetzt um Gottes Willen noch da hinten zu dieser einen Blumenwiese, wenn mich da schon wieder jemand eingebaut hat? Es gibt ja noch so drei Sonderfunktionen, die man einmal im Spiel nutzen kann. Da darf man einmal Käfer überspringen oder man darf zum Beispiel auch einen dritten Käfer nochmal auf so einen Zweierstapel draufsetzen. Aber das, die hat man halt nur dreimal im ganzen Spiel, diese Funktionen. Und hui, also ich würde fast behaupten, obwohl es am friedlichsten daherkam, sind die meisten Flüche am Spieltisch gefallen an dem Wochenende, oder?
Ja, definitiv. Und da hatte ich richtig Freude dran, weil wir haben auch eine Partie zu viert gespielt. Da wird es natürlich sehr eng auf dem Spielplan. Und wenn ich irgendwo hin möchte und meinen Zug vorbereite und dann stellt sich jemand mir in den Weg, dann kann das schon mitunter zu sehr viel Ärger führen. Oder wenn man kurz vor Ende nochmal jemandem mit einem starken Marienkäfer so eine Vorherrschaft und so eine Mehrheit in einem der hart umkämpften Felder wegschnappt, dann sind da durchaus ein paar deftige Worte gefallen. Und Ladybugs ist ja eine Neuauflage von Glücks, das 2016 bei Queen Games erschienen ist und damals ja als total abstraktes Legespiel daherkam. Das war ja wirklich nur ein Raster mit so kleinen Steinchen oder Plättchen, wo einfach nur so Würfelzahlen von 1 bis 6 da drauf waren und viel mehr war das ja gar nicht, erstmal in der Gestaltung. Ich habe das damals auch nicht gespielt, das ist ein Spiel von Jakob Andrusch, das jetzt mit Ladybugs ein bisschen thematischer daherkommt, also minimal thematischer und von Clemens Franz einfach ganz toll in Szene gesetzt wurde, ganz toll gestaltet wurde. Was mir total gut gefällt, ich bin eigentlich nicht so ein Riesenfan von so abstrakten Puzzle- oder Legespielen, wenn sie so ja wirklich so rein abstrakt sind, aber es gibt eben immer mal wieder Spiele, die dann so da hervorstechen und die mir gut gefallen. Und was ich bei Ladybugs wirklich toll finde, ist die Interaktion miteinander, ist die Möglichkeit, sich gegenseitig zu ärgern und doch sehr taktisch zu versuchen, auch mal einen Plan vorzubereiten über mal 2, 3 Runden. Und wenn der dann hinten raus so aufgeht und ich dann sage, ha, jetzt kann ich hier mit einem Steinchen, das du vielleicht längst übersehen hast, nochmal mit einem Marienkäfer mit einer 6er-Wertung oder so, mich in dein Feld reinzecken, dann ist das schon extrem befriedigend. Oder wenn man mal so ein Türmchen baut aus 2 oder mitunter auch 3 Marienkäfern, um dann wirklich zu schauen, wer hat denn hier die Nase vorn, dann ist das schon eine wirklich coole Erfahrung. Und das ist ein Spiel, auf das freue ich mich total, weil da habe ich ja richtig Freude dran, was zu machen. Und was mir doppelt gut gefallen hat, das hast du ja gewonnen, Olli, und der Stefan hatte mit Abstand die wenigsten Punkte.
Das musst du jetzt nochmal erwähnen, ne?
Ja, ich denke, so wie wir auch würdigen konnten, dass du bei den anderen Spielen viel geschickt hast, können wir hier sagen,
genau.
Hast du gar nicht gut gemacht.
Das ist schon sehr okay so, genau.
Schon sehr okay. Das hat der Olli sehr gut gemacht, Stefan, und ich war nur knapp hinten dran.
Okay, dann würde ich sagen, erwähnen wir jetzt auch bei jedem weiteren Spiel, wer das gewonnen hat. Aber mach mal weiter.
Aber ich muss mich da jetzt, glaube ich, auch zurückziehen aus dem Ladybug-Wettbewerb. Ich habe nämlich auch meine zweite Partie dann zu dritt am Sonntag auch noch gewonnen. Deswegen gehe ich jetzt mit 100% Siegquote da raus und dabei belassen wir es am besten, würde ich sagen.
Absolut. Also, wenn jemand abstrakte Spiele mag und Puzzlespiele mag oder so Spiele mag, bei denen wir eben so Mehrheitenwertungen initiieren über kleine Plättchen oder Steinchen, dann ist das schon ein Spiel, was, wenn du es taktisch spielen magst, viel Freude macht. Also auf jeden Fall ein Spiel, dem man mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken darf.
Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur heiß erwarteten Stefan Feld City Collection. Denn auch dort haben wir zwei neue Titel kennenlernen dürfen. Und ich mache mal den Anfang mit Titel Nummer 9, müsste es inzwischen sein. Und das ist Valencia. Und im Grunde ist es sehr schnell erklärt, Valencia ist nämlich eine Neuauflage von Straßburg. Und Straßburg war ja nominiert zum Kennerspiel des Jahres, müsste 2011 gewesen sein, also beim allerersten Kennerspiel des Jahres Preis, als Seven Wonders gewonnen hat. Ja, ein wenig überraschend natürlich ist es von Stefan Feld. Und es ist ja eins meiner liebsten Stefan Feld-Spiele, weil es so untypisch ist für ihn. Ja, also wenn man das erstmal erklärt, mag man gar nicht glauben, dass das wirklich ein Feld-Spiel ist. Es ist nämlich ein Beat-Spiel. Jeder hat 24 Karten mit Zahlen von 1 bis 6, also jede Karte gibt es viermal. Und wir spielen 5 Runden und in diesen 5 Runden müssen diese 24 Karten als Beat-Material ausreichen. Also wir kriegen auch keine neuen Karten mehr dazu. Und zu Beginn jeder Runde ziehen wir so viel, wie wir möchten. Also wir können erstmal anfangen, 1, 2 Karten ziehen und können jederzeit anhalten, zum Beispiel nach 4, 5 Karten. Und dann sortieren wir die in einzelne Stapel, die wir verdeckt vor uns liegen. Also jeder kann sehen, wie viel Stapel habe ich gebildet, mit wie viel Karten habe ich die gebildet, aber keiner weiß, was da jetzt wirklich drunter liegt. Ja, und dann geht's los, dann wird geboten. Und zwar in, ich glaube, 7 oder 8 Durchgängen insgesamt bieten wir auf Vorherrschaft in Gilden. So würde ich es mal nennen. So war es zumindest in Straßburg und so sieht es mir in Valencia auch aus jetzt. Das geht ganz einfach reihum. Wir dürfen einen Kartenstapel aufdecken oder wir dürfen passen. Und ja, der mit dem höchsten Gebot gewinnt das Ganze. Der mit dem zweithöchsten erreicht vielleicht noch einen zweiten Platz. Der mit dem dritthöchsten vielleicht, wenn er vergeben wird, auch noch einen dritten Platz. Ja, und wenn ich Erster bin, dann gewinne ich die Vorherrschaft in der Gilde. Dann darf ich so ein kleines Männchen auf dem Plan, auf so ein spezielles Feld setzen. Ich kriege außerdem eine Ware dieser Gilde und ich darf noch ein Männchen in die Stadt Valencia setzen. Und dort gibt es zum einen Punkte für diese Männchen, aber zum anderen möchte ich auch an lukrative Brunnen mich dran setzen, die noch vergeben werden, oder an Palmen, die auch noch eingesetzt werden im Laufe des Spiels. Oder ich möchte Aufträge erfüllen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich eine Auftragskarte habe, wo drauf steht, ich muss in einer Diagonalen 3 Männchen nebeneinander stehen haben. Oder ich muss an einem bestimmten Brunnen mit 2 Männchen stehen. Oder da gibt's einen dicken Stapel an Aufträgen. Ja, und wer auf dem zweiten Platz ist, kriegt auch noch eine Belohnung. Der kriegt nämlich auch immerhin noch eine Ware und darf ein Männchen setzen. Und wer auf dem dritten Platz ist, darf sich aussuchen, ob er eine Ware bekommt oder ein Männchen setzt. Ja, das ist im Groben dieser Spielablauf. Das machen wir durch die ganzen Beatphasen durch, dann ist eine Runde vorbei, es werden ein paar Punkte ausgeschüttet und dann kommen noch 4 weitere Runden. Ich liebe Straßburg, wie gesagt. Ich muss jetzt dazu sagen, Valencia ist zu 98% das alte Spiel. Also da wurde wirklich nahezu nichts dran geändert, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Auf die können wir ja vielleicht mal ganz kurz eingehen noch. Wie hat's euch denn gefallen?
Es ist nicht so ganz meine Art von Spiel, das muss ich direkt mal vorweggeben. So dieser Beat-Mechanismus, das spricht mich jetzt nicht unbedingt persönlich so stark an. Ich sehe aber durchaus, warum das Spaß macht. Also diese Momente, wo man abwartet, oh, diese Wertung muss ich jetzt aber irgendwie gewinnen, ich muss da noch meinen Mann reinplatzieren in die Stadt. Das heißt, wie stark gehe ich jetzt da rein? An welcher Position bin ich in der Beat-Reihenfolge? Das sind schon spannende Entscheidungen, die da rauskommen oder spannende Momente. Auch wie viele Karten du ziehst jetzt in dieser Runde, ja, weil du weißt, jetzt kommt irgendwie eine Wertung, da muss ich unbedingt noch mal rein. Ich habe zum Beispiel eine verpasst. Ich hatte ein Ziel, dass ich stark sein sollte auf den Orangenfeldern und habe es irgendwie nicht gecheckt, dass aber dann in den letzten 2 Runden gar keine Orangen mehr kommen. Da hätte ich also stark reingehen müssen, dann muss das Board also auch am Anfang ein bisschen lesen. Da steckt schon sehr viel drin und ich verstehe absolut, wenn man da seinen Spaß dran hat. Und ich glaube, mit den Extra-Karten, die es dann nochmal in der Valencia-Box geben wird, dass da ein bisschen Asymmetrie reinkommen kann, weil die Asymmetrie wird es gar nicht, aber halt nochmal spezielle Aktionskarten reinkommen können, dann wird es mir vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefallen als jetzt so. Ich glaube, Vanilla sagt man dann dazu.
Also ich kann auch total gut sehen, was an diesem Spiel Spaß macht. Und ich kann auch sagen, auch mir hat das total Spaß gemacht. Ich bin auch nicht so ein originärer Fan von Beat-Spielen. Also es ist jetzt nicht ein Genre, wo ich die Sabber in die Lefzen kriege und denke so, da muss ich aber sofort rein. Gleichwohl gefällt mir das hier sehr, sehr gut. dass ich eben genau das machen kann, was du gerade gesagt hast, nämlich zu schauen, wann will ich in die Wertung rein? Dann ist immer so ein Korridor von Gier frisst Hirn. Komm, ich probiere es nochmal, ich riskiere es nochmal. Dann fliegst du da manchmal auf die Nase. Manchmal gelingt es auch. Manchmal kannst du auch eine Wertung abstauben, mit der du gar nicht gerechnet hast. Du musst immer gucken, dass du die Waren auch wieder verkaufst, um genügend Geld zur Verfügung zu haben, um dich da in diese Häuschen zu stellen. Deswegen hast du auch alles hinter einem Sichtschirm liegen. Aber wenn die anderen schon ein Gefühl haben, dass du vielleicht ein bisschen Geld gebrauchen kannst, dann bieten sie dich da einfach gnadenlos raus, sodass du dann bei den anderen Wertungen auch gar nicht mehr groß teilnehmen musst, weil du gar keine Figur setzen kannst, die du dann wieder brauchst, um deine Ziele zu erfüllen. Also da stecken schon viele coole Dinge drin. Jetzt auch die Möglichkeit, gegenüber Straßburg eine Figur nochmal zu bewegen, nachdem ich sie eingesetzt habe, weil es gibt jetzt nochmal ein Sonderfeld, auf dem ich eine Abstimmung machen kann oder eine Beat-Verfahren machen kann, in der Frage dessen, ob ich meine Figur nochmal ein Feld nach rechts oder links bewegen kann. Und dann kann ich vielleicht erstmal auf ein günstiges Feld gehen. Und wenn ich da aber keine unmittelbare Konkurrenz habe, kann ich mich dann immer noch auf ein teureres Feld danach draufstellen. Das finde ich total reizvoll und total clever. Auch die Frage, an welche Brunnenfelder stelle ich mich dran und wer darf dann wann diese Brunnen da rein platzieren? Da will ich natürlich einen Brunnen platzieren, der mir möglichst viele Punkte bringt. Also da ist schon eine schöne Substanz drin und mir hat das echt großen Spaß gemacht. Das war ja auch ein Titel, wo ich dann am Sonntag gesagt habe, komm, bevor wir fahren, lass uns doch das nochmal als Eindruck mitnehmen und dann nochmal spielen, weil mir hat das gut gefallen. Ich finde es ein tolles Material, es sieht unheimlich schön aus alles. Also die ganze Gestaltung gefällt mir wahnsinnig gut. Und was ich ein bisschen witzig fand, in Straßburg sind ja meines Wissens zwei Brunnenplätze mehr, sodass es auch sein kann, dass eben Brunnenplätze leer bleiben nach dem Platzieren der Brunnen. Und hier sind jetzt 5 Brunnen, es sind glaube ich 5 Beatrunden, also 5 Brunnen und 5 Brunnenplättchen, in die ich dann diese Brunnen hineinlegen kann. Und da haben wir den Stefan Feld mal zu uns gerufen und gesagt, hä, was hast du denn dabei gedacht? Und da hat er sehr diplomatisch reagiert, so, ja, das ist ja irgendwie, und dann hat der Dirk relativ schnell unterbrochen und sagte, ja, das ist mir auf unser Mist gewachsen, wir wollten es ein bisschen leichter machen, wir wollten noch ein bisschen diesen Ärgerfaktor rausnehmen, wir wollten es dadurch ein bisschen geradliniger machen und eben nicht so konfliktreich oder konfliktorientiert, und das ist ihnen ganz gut gelungen. Ich glaube, dadurch ist es ein bisschen zugänglicher, ein bisschen weniger frustrierend, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, und ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man auch einen ganz guten Korridor abpassen muss. Wie viel riskiere ich denn? Was traue ich mir zu? In der ersten Partie habe ich alle 5 Zielkarten behalten. Dachte, ich probiere es halt mal. Und da habe ich über die Zielkarten am Ende, glaube ich, minus 13 Punkte gemacht. Das hat mir natürlich nicht geholfen. Und in der zweiten Partie hatte ich dann, glaube ich, 3 Zielkarten behalten, die ich alle erfüllt habe. Und dann war das Ergebnis hinten raus natürlich ein ganz anderes. Also mir hat das echt richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt, wenn es erscheint und wenn ich das noch ein paar Mal spielen kann.
Ja, da muss halt jeder selber entscheiden, der Straßburg schon besitzt, ob er das jetzt wirklich noch braucht. Aber ist eine schöne Gelegenheit für alle, die es vielleicht verpasst haben, weil soweit ich weiß, ist Straßburg out of print schon länger. Und insofern, jetzt ist es wieder verfügbar. Ja, und ich denke, da kann man dann einen Blick drauf werfen, wenn man sich für so Beatspiele interessiert. Aber wir hatten ja noch einen Stefan Feld-Titel kennengelernt.
Absolut. Und auf den war ich schon sehr lange neugierig, weil er ja seit einigen Jahren sagt, ich mache da ein großes Miniaturenspiel. Und jetzt ist es soweit, zwar ohne Miniaturen, aber immerhin ein großes Spiel, nämlich Chichen Itza. Und da will ich jetzt gar nicht allzu tief in allzu viele Regeldetails einsteigen. Da kann man sich sehr schnell verlieren bei diesem Spiel, denn da steckt doch einiges drin. Aber Chichen Itza, ja, da haben wir ein Spiel, bei dem wir tatsächlich in Yucatan unterwegs sind. Also ich glaube, es ist Mexiko, wenn ich da richtig informiert bin. Also eine große Ruinenstadt der Maya-Kultur bespielen. Und ja, bei Chichen Itza haben wir ein Board, bei dem wir Arbeiter einsetzen können. Wir haben 4 Arbeiter und haben dann so einen Raster, bei dem wir Zeilen und Spalten haben. Und auf jeder Position dieses Rasters habe ich unterschiedliche Figuren. Ich kann Armeen einsetzen, ich kann die bewegen, ich kann mich in Felder bewegen, wo Monster sind, wo ich dann kämpfen kann. Ich kann mir Ausrüstung kaufen, ich kann meine Kampffähigkeiten verbessern, ich kann meine Laufreichweite verbessern. Das sind alles so Aktionen. Ich kann mich auf der zentralen Spielerreihenfolgeleiste nach vorne entwickeln, was wieder gute Gründe hat. Ich kann mir Geld holen. Also so Aktionen, die man bei einem Spiel erwartet, bei dem wir ein bisschen um die Vorherrschaft auf einem Spielplan kämpfen. Also wir wollen möglichst viele Gebiete besetzen und wir wollen Monster besiegen, denn die bringen uns am Ende Siegpunkte. Wir können Landschaftsfelder besetzen. Wenn wir dort platziert sind, bekommen wir Boni ausgeschüttet. Das heißt, wir wollen uns auf dieser Karte ein bisschen verteilen. Und am Anfang wollen wir natürlich erstmal so semi-kooperativ gucken, dass wir die Monster ein bisschen ausdünnen, die uns gefährlich werden. Und hinten raus werden wir uns auch gegenseitig ein bisschen in die Quere kommen und uns dann auch gegenseitig ein bisschen ausdünnen wollen. Das können wir machen, wenn wir unsere Diplomatie zur Seite legen und anderen mittels Markern dann den Konflikt erklären. Also da steckt eine ganze Menge an unterschiedlichen Aktionen drin und es braucht durchaus mal einen kleinen Moment zu schauen, was will ich jetzt machen? Will ich jetzt besser werden? Will ich schneller werden? Will ich mich weiterentwickeln? Brauche ich Ausrüstung? So, das hat mir gut gefallen, dieser Entscheidungskorridor, zumal wenn ich mich bei einer Aktion einsetze, in jeder Zeile und Spalte gibt es für diesen Kreuzungspunkt, in dem ich mich dann einsetze, Werte, nämlich Geldwerte. Und wenn ich mich zuerst einsetze, dann darf ich den günstigeren Geldwert zahlen, um diese Aktion zu machen. Wenn ich später komme, was auch geht, zahle ich aber eben entsprechend mehr. Also insofern muss ich mir sehr gut überlegen, welche Aktion will ich machen und was machen möglicherweise die anderen. Ja, und dann gibt es einen, wie ich finde, sehr anschaulichen Kampfmechanismus. Wir haben nämlich eine zentrale Leiste auf einem anderen Tableau und da gehen wir einfach so schrittweise die Kampfaktionen durch und die Monster, die reagieren durchaus unterschiedlich. Wir haben im Regelfall die Initiative und dürfen mit Magie oder mit Steinen auf die Monster werfen und können schon mal so einen ersten kleinen Wurf machen oder so einen ersten kleinen Schuss abgeben und sagen, vielleicht können wir denen schon mal ein oder zwei Schadenspunkte abnehmen. Wenn wir dann im Fernkampf geübt sind, können wir auch noch mal ein bisschen Fernkampf machen. Das geht nicht bei allen Monstern. Es gibt auch Monster, die machen ihrerseits dann wieder Fernkampf. Das ist aber total easy abgebildet und das finde ich eine Stärke bei diesem Spiel, dass das Kampfsystem manchmal ein kleines bisschen Zeit braucht, wenn da viel abzuwickeln ist. Aber dass die Kampfrunden an sich sehr schlicht und sehr einfach gehalten sind. Und was mir auch gut gefallen hat bei dem Spiel, es ist durchaus ein Spiel einer höheren Komplexität. Wir haben, glaube ich, 2,5 Stunden gespielt zu viert an dieser Partie oder reichlich 2 Stunden gespielt an der Partie. Und wir haben am Vorabend, nämlich am Samstag, angefangen und haben uns diese Partie erklären lassen, haben dann eine Proberunde gespielt, haben dann gemerkt, nee, wir sind jetzt irgendwie zu müde und zu erschöpft. Wir lassen das jetzt mal sein. Wir gehen da morgen nochmal mit einem frischen Kopf dran. Und am nächsten Morgen waren bis auf wenige Details alle Regeln noch präsent, weil das Spiel eben auch über eine gute Führung der Symbolik auf dem Spielplan und auf den Tableaus uns einlädt, sehr konsequent das zu machen, was da eben zu tun ist. Und man wirklich auch anhand dieser Arbeitereinsatzfelder sehr gut erklären kann, was da zu tun ist. Wir haben 1-2 kleine Fehler entdeckt auf dem Board, die dann so in der Grafik und im Druck ein bisschen verrutscht sind, die sich auch nicht mehr korrigieren lassen, was die Reihenfolge der Aktionen am runden Ende angeht. Das muss man dann eben wissen und das muss man sich ein bisschen erschließen. Aber so insgesamt war ich von Chichen Itza doch sehr angetan. Das war eines meiner beiden Highlights. Ich glaube aber, ihr seht es ein bisschen anders. Ne? Es hat euer Herz nicht so im Sturm erobert wie meins, glaube ich. Stefan.
Naja, also wenn ein Ameritrash-Game und ein Eurogame ein Kind kriegen würden, dann käme da Chichen Itza raus. Das war so mein erster Gedanke, als wir das angefangen haben zu spielen.
Und das ist doch geil, oder?
Ja, jein. Also,
gut, weil, danke, Stefan, dann kommen wir jetzt mal zum
Der Eurogame-Part hat mir wahnsinnig gut gefallen. Dieser Aktionsauswahlmechanismus, den fand ich so cool. Es hat so Spaß gemacht, auszutüfteln, welche Aktionen sind gerade besonders günstig, beziehungsweise werden sehr teuer, wenn da jemand drauf geht vor mir. Brauche ich die dann überhaupt? Oder nehme ich die jetzt einfach mal, weil sie gerade so wahnsinnig günstig ist und vielleicht jemand anders die auch brauchen könnte? Total coole Überlegung, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Demgegenüber steht so ein bisschen dieses Kampfsystem. Und da muss ich sagen, da war in der Erstpartie, also hat die mich jetzt noch nicht gepackt. Es ist relativ einfach abgehandelt, ja, da hast du recht, das geht so schnell in Fleisch und Blut über, aber es ist schon wirklich sehr, sehr glückslastig und ich habe zumindest in dieser einen Partie noch nicht rauskriegen können, wie ich das Glück so ein bisschen beeinflussen kann. Denn ich habe eigentlich nicht mehr entdeckt, als dass ich teilweise vielleicht mal die Ergebnisse günstiger, also dass mehr Ergebnisse ein günstiges Ergebnis, also einen günstigen Ausgang für mich bringen, das war die eine Möglichkeit. Ansonsten habe ich nichts anderes als Rerolls als Möglichkeit der Manipulation entdeckt. Und das kann ja mitunter echt ganz schön unbefriedigend sein. Ich hatte zumindest ein paar Situationen, wo ich dachte, boah, ey, das nervt mich jetzt gerade. Und mit Rerolls, da weiß ich genau, dass der Olli da gleich auch drauf anspringt. Ich glaube, dir ging es ähnlich.
Ja, was du sagst, das stimmt. Es fehlt so die Mechanik der Würfelmanipulation. Das ist ja sowas, was wir wie Eurogamer so gerne möchten. Ja, wir möchten irgendwie Einfluss nehmen können auf unseren Würfel direkt. Dass wir sagen können, so, ich drehe den jetzt auf die andere Seite, ich gebe dem plus minus irgendwas, ich kann damit was tun. Das gibt das Spiel so von sich aus erstmal gar nicht her. Ich nehme aber an, dass das irgendwo versteckt drin ist. Was wir in der ersten Partie aber nicht rausgefunden haben. Es hat so ein bisschen wie bei Civolution, also zumindest spreche ich ihm das zu, dass man in der ersten Partie denkt, boah, das ist ja komplett nur glücksgesteuert. Du wirfst deine Würfel und dann musst du gucken, dass du halt gut genug würfelst. Ich denke aber hoch genug von Stefan Feld, dass ich das nicht glaube, dass das wirklich so ist. Da wird sicherlich irgendwo was drin sein, was wir in der ersten Partie noch gar nicht sehen konnten. Es gibt ja so viel. Es gibt ja diese verschiedenen Anführer, die man haben kann. Drei verschiedene kann jeder haben. Da gibt es zig verschiedene Karten, wo die dann, jeder was Eigenes können. Dann gibt es diese ganzen anderen Karten, die man sich holen kann, um sich eben im Kampf zu verbessern, Entwertungskarten und so weiter. Das haben wir ja gar nicht gesehen alles, beziehungsweise auch teilweise, können wir ja auch mal zugeben, wenn wir sagen, die Symbolik ist so gut, wir haben uns Karten angeguckt, haben zu viert da gesessen, haben alle die Achseln gezuckt und haben, komm, wir nehmen eine andere, weil wir es nicht verstehen. Aber da wäre dann normalerweise eine Anleitung dabei und dann hat man das schnell nachgeguckt. Also das darf man jetzt nicht so hochhängen. Ich glaube, dass da noch mehr drin steckt. Und ich würde das sehr, sehr gerne noch erkunden und das rauskitzeln, weil ich glaube, dass genau das, was dir fehlt, irgendwo da drin ist. Und ich würde es gern finden.
Geht mir genauso, muss ich dazu auch wirklich sagen. Also das heißt nicht, dass ich da keinen Bock mehr drauf hätte. Im Gegenteil, ich habe Bock, das zu erkunden.
Was mir gut gefällt an diesem Kampfsystem ist, dass es so unkompliziert ist und unterkomplex und dass es natürlich ein bisschen glückslastig ist und natürlich kann das eben auch mal heißen, dass ich möglicherweise nicht so erfolgreich bin. Es gibt viele Reroll-Möglichkeiten, es gibt relativ viele Möglichkeiten, da diese Rerolls sich zu verdienen. Ich kann mir die an verschiedenen Stellen holen und wir hatten alle so einen kleinen Stapel von Rerolls da vor uns liegen. Und ich glaube, alles, was dieses Kampfsystem, ich sag mal, weniger glücksabhängig macht und mehr gesteuert durch Entscheidungen von uns, macht es natürlich gleich wieder kompliziert, weil da brauchst du irgendwelche Karten auf der Hand oder irgendwelche Ressourcen oder irgendwas, um zu sagen, ich möchte jetzt da gezielt etwas machen. Und man kann es natürlich ein bisschen beeinflussen, indem wir die Fähigkeiten, die wir haben, steigern, dann haben wir zumindest mehr Würfel zur Verfügung. Und wenn wir sagen, das ist mir zu glückslastig, dann kann ich zumindest die Anzahl der Würfel erhöhen und damit auch die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas Gutes würfle. Also ich glaube schon, dass da Elemente drinstecken, die diese Glückslastigkeit ein bisschen rausnehmen. Aber es ist eben auch ein Element, was Stefan Feld sehr zu eigen ist. Und es gehört meines Erachtens als Teil seiner Handschrift, wenn er Spiele konzipiert, ein Glückselement zu haben, dir das hinzulegen und zu sagen, mach bitte das Beste draus. Das ist beim Würfelturm so, bei Amerigo, das ist bei Marrakesch so, bei dem Würfelturm. Da kann ich bis zu einem gewissen Ansatz sagen, ich treffe eine Entscheidung, aber ob mein Keshi oder mein Cube bei Amerigo unten rauskommt aus dem Würfelturm, wissen wir heute nicht. Ich habe bei Stefan Feld immer so einen Upkeep-Mechanismus, dass ich irgendwie was bezahlen muss. Das heißt, ich habe immer diesen Korridor, das sind bei Marrakesch sind es die Dattel und die Feigen, die Datteln und das Wasser und das Geld. Bei Amerigo muss ich diese Kanonen bezahlen. Bei Kathmandu muss ich die Ressourcen entsprechend berücksichtigen, wenn ich laufen will oder über eine Grenze will oder so. Also ich habe immer wieder so Dinge, die mir das Spiel bietet, die ich dann bestmöglich auflösen muss. Das ist bei Civolution auf die Spitze getrieben, wo ich mit dem Würfelergebnis ein hartes Ziff-Spiel oder ein Tableau-Bilder spielen möchte, aber irgendwie versuchen muss, diese Würfel zu manipulieren. Und wenn ich das nicht in so einer Tiefe und Ausführlichkeit machen will, wie bei Civolution, wo ich wirklich auch mir sehr hart verdienen muss, dass ich diese Inspiration und Ideenmarker bekomme, dann ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss zu sagen, wir würfeln ein bisschen, dann machst du einen Reroll, du kannst die statistische Wahrscheinlichkeit erhöhen, es gibt ein paar Sonderkarten, es gibt ein paar Heldenkarten, take it or leave it. Und ich glaube, das ist das, was mir hier gut gefällt, dass es ein sehr einfaches und nicht kompliziertes Kampfsystem ist. Und ohne Rerolls, Olli, würden wir ja auch deinen neuen Spitznamen gar nicht feiern können. Der Rerolli.
Puh. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Das Schöne an Rerolls ist ja, dass man mit jedem Reroll wieder schlechter würfeln kann als vorher. Das ist ja ein Talent, das mir gegeben wurde, leider. Deswegen nehme ich davon gar nicht so viele wahr. Und daher möchte ich diesen Titel dankend ablehnen.
Der Rerolli? Na gut. Aber was ich nicht ablehne, ist Chichen Itza als Titel, weil da freue ich mich wirklich drauf, das zu entdecken und auch zu schauen, wie kriege ich dieses Glück ein bisschen mehr in den Griff, sodass ich da ein bisschen stärker meine Ziele verfolgen kann. Und gleichzeitig finde ich es aber auch schön, ehrlich gesagt, wenn du mal in den Kampf reingehst mit ein paar Truppen und indem du einfach ein paar Mal besser würfelst als dein Gegenüber, hast du ja da durchaus spannende Situationen. Da geht es eben nicht drum, wer hat vorher die beste Karte gezogen oder noch die beste Ausrüstung oder so. Ich erinnere mich, wir hatten so ein schönes Duell gegen Ende, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn du jetzt dieses Ding einnimmst, dann habe entweder ich gewonnen oder du, also die Punkte dafür gewonnen, habe entweder ich gewonnen oder du hast die Punkte dafür gewonnen. Und uns beiden haben sie gut getan. Wir hatten am Ende habe ich 3 Punkte hinterm Stefan gelegen und hättest du mir dieses Landschaftsfeld nicht abgenommen, dann hätte ich das Spiel gewonnen. Ich hatte aber bis zuletzt die Chance, dieses Landschaftsplättchen zu besetzen, weil ich da auch Truppen drin hatte. Und das sind so Dinge, die ich dann schon durchaus mag. Und durch diese Magiekarten und durch die Steinwurfkarten kann man ja eben so einen kleinen Vorsprung sich erarbeiten. Und deswegen, ja, also ich finde, da steckt einiges drin. Und ich freue mich schon auf meine nächsten Partien. Chichen Itza, das ist für mich der Titel, der ist für mich sehr, sehr weit in meiner persönlichen Hotness-Liste nach oben gerutscht, weil den möchte ich doch noch oft spielen.
Wäre ich sofort dabei.
Ja, dito. Und schön, dass du nochmal erwähnt hast, wer gewonnen hat. Das wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ach ja, 3 Punkte, weißt du? Auch wenn man das nötig
ja,
hat.
Ja, ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss.
Ja, aber mir geht's ja drum, mit euch eine gute Zeit zu haben. Und wenn das eben bedeutet, dich gewinnen zu lassen, Stefan, dann gönne ich dir das. Dann bist du glücklich, bist runter von der Straße, kommst dir auf dumme Ideen. Das ist ja schön.
Ja.
Ja. Gewinnen ist für Anfänger. Mir geht's ja immer um die Menschen.
Du, dir geht's nur um uns. Das ist so gütig von dir.
Oder?
Vielen Dank.
Denn wäre das nicht so, dann wäre ich ja ehrenlos aus der Gemeinschaft Verstoßener und müsste mir diese Ehre ja wieder mühsam zurückerarbeiten. Und wozu das führt, haben wir alle mitbekommen.
Ist das jetzt eine Überleitung? kam die jetzt so aus dem Ärmel geschüttelt oder war das vorbereitet?
Die kam jetzt aus dem Ärmel geschüttelt.
Wow.
Und ich finde es ja immer schön, wenn man eine Überleitung einfach aufgreift, ohne sie zu kommentieren. Aber ja.
Nein, da bist du bei mir verkehrt.
Okay, nee, die kam jetzt gerade spontan und was für ein schöner Teppich von Chichen Itza aus dem alten Maya-Reich in Mexiko hin ins alte Japan.
Genau, ins alte Japan.
Bei Alt und Japan denken wir an Stefan. Oder?
Eigentlich ja, das ist korrekt.
Können wir jetzt mal über das nächste Spiel noch sprechen, bitte?
Ja, machen wir doch gerade.
Der alte Mann muss gleich ins Bett, auf geht's.
Genau, das letzte Spiel, das wir jetzt heute noch kurz vorstellen wollen, was wir da gespielt haben bei den Queen Games Pressetagen. Mein Highlight, also was, glaube ich, für Frederik Dančić-Nica war, ist für mich jetzt Ronin. Bei Ronin verkörpern wir, ja, hat jeder 4. Korrigiert mich. Ich glaube, es sind 4 Arbeiter, die wir einsetzen können. Eben jene Ronin, mit denen wir im alten Japan durch die Städte wandern und da halbwegs gute Taten vollbringen, um wieder echte, wahre Samurai zu werden. Das ist da das Ziel, denn Ronin sind ja nichts anderes als wandernde, quasi schlecht angesehene Samurai gewesen. Genau, davon hat jeder 4 Stück. Und im Prinzip ist es eigentlich ein Arbeitereinsatzspiel. Soweit nichts Neues, aber was ich so super daran finde, ist, dass dieses Arbeiterplatzieren 3 Ebenen hat, die man dabei beachten muss. Und das sind auch die 3 Spielphasen. Also in der ersten Spielphase setzen wir unsere Arbeiter ein in die Städte im alten Japan, nach Edo, nach Osaka und so weiter und dürfen dann da direkt eine Aktion ausführen. Da gibt es jede Menge verschiedene, dass wir irgendwo in ein Gebiet ein Haus bauen können, dass wir uns einer Gilde anschließen, dann da ein Wappen bekommen, dass wir unsere Ronin verbessern, dass die besondere Fähigkeiten bekommen und so weiter. Viele verschiedene Sachen. Das macht also jeder, setzt sich in eine der Städte, die immer mit den angrenzenden Gebieten verbandelt sind. Weil das ist dann nämlich die 2. Phase des Spiels. Der Spielplan zeigt insgesamt 10 Gebiete auf, in denen es dann auch die Ressourcen abzustauben gibt. Derer gibt es 5 Stück. Und wer die größte Stärke in einem Gebiet hat, der darf dann also zuerst sich dann eine der Ressourcen nehmen. Da gehen wir alle 10 Gebiete durch, holen uns die Ressourcen da raus. Dann kommen wir zur dritten Phase des Spiels und da können wir unsere Aufgaben, die wir gesammelt haben im Laufe der ersten Phase, das ist auch eine Aktion, dass wir uns diese Aufgabenkarten holen können, und die wollen wir dann natürlich erfüllen. Dafür brauchen wir zum einen die eingesammelten Ressourcen, hoffentlich passend eingesammelt, wie wir sie brauchen für den Auftrag. Und unser Ronin muss auch in einer von 2 auf der Auftragskarte genannten Städte stehen. Das heißt, wenn wir also unseren Arbeiter einsetzen, haben wir 3 Sachen, die wir beachten müssen. Will ich diese Aktion wirklich ausführen, die ich da machen kann? Komme ich dann an Ressourcen dran? Bin ich also an Gebieten angrenzend, wo ich mir die Ressourcen holen kann für meinen Auftrag? Und ist es eine Stadt, die ich auch brauche für meinen Auftrag? Und ich finde diese 3 Schichten, die man dann hat beim Arbeiter einsetzen, finde ich unglaublich interessant und unglaublich spannend. Und deswegen, es mag im Großen und Ganzen jetzt nicht die super neue Mechanik mitbringen, aber diese 3 Lagen, die es da hat, die haben mir unglaublich gut gefallen, unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, der Autor Emanuele Ornella, der hat uns das Spiel ja selber persönlich vorgestellt. Das war wirklich sehr schön. Wir sind praktisch dort angekommen und das war das Erste, was wir kennengelernt haben. Er saß dann da bei uns am Tisch und hat uns das erstmal in Ruhe erklärt. Es gibt natürlich auch immer ein gutes Gefühl, weil dann weiß man, man spielt nichts falsch. Es hat sich dann rausgestellt, dass er teilweise auch ein bisschen unsicher war mit der einen oder anderen Regel, weil der Verlag da anscheinend noch ein bisschen dran geschraubt hat. Aber nichtsdestotrotz konnten wir das sehr, sehr schnell, sehr flüssig spielen. Das war sehr eingängig in den Regeln. Und auch ich hatte wirklich großen, großen Spaß. Und eigentlich fast am meisten Spaß hat mir gemacht, dass man diese 4 Ronins ja auch nochmal spezialisieren kann, wenn man das denn möchte. Man kann nämlich spezielle Fähigkeitsplättchen auch noch ergattern über bestimmte Aktionen und die dann einem bestimmten Ronin zuordnen. Und im besten Fall hat man dann 4 verschiedene Fähigkeiten nochmal, die dann zum Tragen kommen, wenn wir diesen Ronin einsetzen. Und diese Spezialisierung allein hat mir total Spaß gemacht, weil es aber dann eine gewisse Asymmetrie ist und ja, war für mich auch eine große Überraschung. Ich hatte davon vorher noch nichts gehört und war sehr positiv überrascht erstmal in der Erstpartie.
Ja, ging mir auch so, ne? Du hast gerade gesagt, Olli, es war dein Highlight des Wochenendes. Das kann ich für mich unterschreiben. Also ich fand Chichen Itza, weil es eben so groß und so komplex ist und weil es so viel drin steckt an verschiedenen Dingen, war es opulent und ich mag Opulenz und mir hat das Spaß gemacht. Was mir bei Ronin gut gefallen hat, ist, dass ich hier ein Spiel habe mit einer schönen Entscheidungstiefe, das aber eben nicht 2,5 oder 3 Stunden dauert, sondern dass wir in einer guten Stunde zu viert reichlich guten Stunde gespielt haben. Und da sehr, sehr viele interessante Entscheidungen drinstehen. Also, ne, wo platziere ich meinen Arbeiter hin? Mit welcher Fähigkeit möchte ich den verstärken? Welche Aktion will ich haben? In welche Region will ich gehen? Wie möchte ich das machen? Also, da steckt so viel drin. Und Ronin war für mich ein Spiel, was von der Regeltiefe gar nicht so wahnsinnig komplex ist oder kompliziert ist es schon mal gar nicht, sondern es ist sehr elegant. Es hat eine schöne, so eine zurückgenommene Eleganz, weil ich habe eine Handvoll unterschiedlicher Aktionen, die ich machen kann, zwischen denen kann ich entscheiden, aber nichts von dem, was ich mache, ist irgendwie anstrengend. Alles, was ich mache, fühlt sich irgendwie gut und belohnend an, weil es immer auf irgendwas einzahlt, was ich da gerade verfolge, ob das Ressourcen sammeln ist für ein bestimmtes Ziel, was ich habe, oder ob ich eben Punkte machen möchte oder direkt eine Aktion will. Und diese Eleganz und dieses Zurückgenommene und dieses Zugängliche für einen, würde ich sagen, Kennerspiel mittleren Niveaus finde ich es durchaus zugänglich und eben schön, wenn so ein Spiel dann auch mal eben nicht in so einem Riesenbrecher mündet, sondern wenn man das einfach in einer guten Stunde einfach ganz flüssig spielen kann miteinander, Aktion für Aktion, ohne große Downtime. Das habe ich schon sehr, sehr genossen und deswegen freue ich mich auch sehr schon auf unsere nächsten Partien Ronin. Und ich habe mich sehr gefreut, der Willi Weber, mit dem ich ja auch beim Pubquiz in Koblenz regelmäßig zu tun habe, der sagte, er durfte sich eines dieser Handmuster ausleihen und mit nach Hause nehmen. Das heißt, eines der Handmuster ist jetzt schon mal in der Nähe von Koblenz und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, es demnächst nochmal auf den Tisch zu bringen vor der Messe oder bevor dann auch gegebenenfalls unsere Rezensionsexemplare eintreffen. Und da freue ich mich drauf, da habe ich richtig Lust drauf.
Ja, dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Also Olli, du noch?
Nee, da ist alles gesagt. Das ist einfach ein super rundes Spiel. Eben genau das. Es ist in 60 Minuten gespielt. Es ist kein Riesenklopper. Es ist so ein schönes Wohlfühl Kennerspiel. Auch wenn es vielleicht mal ein bisschen fies sein kann, wenn man sich gegenseitig den Platz wegnimmt. Ist ja doch recht eingeschränkt da. Aber ist nicht ansatzweise so fies, wie es zum Beispiel Ladybugs ist.
Absolut. Und dazu auch noch sehr schön gestaltet. Kleinen Bruch habe ich erlebt in der Gestaltung zwischen Cover und den Karten. Das ist so ein bisschen stilistisch ein bisschen anders. Lässt sich aber erklären, weil wir unterschiedliche IllustratorInnen an der Stelle haben. Aber ja, das war Ronin, ein von uns durchaus sehr geschätztes Spiel im Ersteindruck von Emanuele Ornella. Ja, damit haben wir schon 7 Titel. Glückselefant, Out of Words, Propeller Island. Wir haben gesprochen über Ladybugs, über Valencia und Chichen Itza aus der City Collection und jetzt auch zuletzt über Ronin. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, wir haben uns ja entschlossen, auch verschiedene Pressetage in unser beider Podcasts zu veröffentlichen. Und da haben wir jetzt schon einen sehr ausführlichen Bericht von dir, lieber Olli, und der Regine vom Instagram-Kanal Brettspielgipfel. Ihr beide wart bei den B-Rex-Tagen in Merseburg, habt also das Sortiment von B-Rex kennengelernt. Da ist bereits eine sehr schöne und ausführliche Folge erschienen. Jetzt haben wir hier den Bericht über Queen Games. Dann sind wir zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen bei Pegasus, nämlich der Stefan Hollein, Stefan Hanf und ich. Und wir werden dann bei den anonymen Ludoholikern Anfang kommender Woche über unsere Eindrücke der Pegasus-Neuheiten sprechen. Und am kommenden Wochenende sind dann Stefan und ich beim Kosmos Verlag im Kloster Heidau. Und dann werden wir danach über Kosmos dann wieder hier im Broadcast berichten. Und damit habt ihr eine gute Auswahl und eine gute Orientierung. Ich möchte gerne auch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass sowohl bei euch, den anonymen Ludoholikern, eine Messe-Vorfreude-Folge erscheint mit euren Top-10-Titeln, nehme ich an, die ihr dann jeweils raussucht und miteinander besprecht. Auch etwas Ähnliches wird hier im Broadcast erscheinen. Und auch das möchte ich gerne noch darauf hinweisen, im Beeple-Podcast vom Beeple-Netzwerk ist die Road to Essen erschienen. Das ist unser Beeple-Messeradio, wo wir verschiedene VerlagsvertreterInnen interviewt haben und in Gesprächen über deren 3 wichtigsten oder interessantesten Neuheiten gesprochen haben. Also auch darüber könnt ihr euch informieren. Hier im Podcast erscheint außerdem sehr zeitnah ein Interview mit Robin de Kleur von der Spielmesse in Essen, also vom Friedhelm Merz Verlag. Der ist dort der Leiter Kommunikation und Marketing und hat uns ein bisschen was erzählt zu den Neuheiten auf der Messe. Da kommt ja auch einiges auf uns zu. Also wer jetzt noch keine Vorfreude auf die Spielmesse hat, dem kann ich dann auch nicht helfen. Insofern, vielen Dank an euch beiden für eure Zeit zum Queen Games Pressetag. Abschließende Frage, wärt ihr nächstes Jahr wieder dabei an so einem Wochenende oder war euch das too much?
Auf jeden Fall.
Definitiv. Um es mal auch genauso kurz wie Olli zu sagen. Nee, war total toll und hat Spaß gemacht und ja.
Viele nette Leute aus der Spieleszene treffen sich in Bonn im Pfarrhaus, um bei Queen Games erstens kulinarisch verwöhnt und zweitens dann auch von neuen Spielen mehrheitlich inspiriert zu werden. Das ist ja auch eines meiner Mottos und deswegen lade ich euch beiden gleich zum Schlusswort ein. Vorab aber der Hinweis an dich als Hörerin oder als Hörer. Uns interessiert natürlich auch, freust du dich auf die Queen Games Neuheiten? Hast du da was im Blick, was dich besonders reizt? Bist du da eher Fan City Collection oder suchst du dir die kleineren, leichter zugänglichen Spiele raus, wie zum Beispiel ein Out of Words oder ähnliches. Da interessiert uns durchaus, was du darüber denkst. Schreib uns das gerne an broadcast-brettspielpodcast oder natürlich auch gerne bei den anonymen Ludoholikern im Instagram-Kanal oder den Olli und den Stefan direkt. Ich wünsche dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt erstmal eine gute Zeit. Wir sehen uns hoffentlich auf der Messe. Wir werden im Rahmen des Meet and Play auf der Messe auch vertreten sein, sowohl die anonymen Ludoholiker als auch ich. Das ist am Samstag der Messe ab 14 Uhr im Saal Europa. Da könnt ihr uns treffen, da könnt ihr mit uns spielen, ein bisschen klönen und uns natürlich eure geballte Kritik oder Lobhudelei mitgeben oder einfach mal Hallo sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, euch kennenzulernen oder euch wiederzusehen. Kommt gerne vorbei. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bleib inspiriert. Inspiriere andere. Und das Schlusswort hat jetzt zunächst mal sehr geübt und dem Podcast schon wohl vertraut. Stefan Hanf und dann der Olli.
Ja, ich dachte, wir machen das jetzt zusammen, Olli, oder? Was meinst du?
Nee, mach du ruhig mal.
Ja, dann würde ich sagen.
Geh mal voran.
Ich gehe voran und sage, kurz und knapp, wir machen den Deckel drauf.
Aha. Aber richtig rum.
Aber richtig rum, genau.
Bitte, Olli.
Nein, ich habe noch, ich habe noch, nee, nee, ich habe,
Trinken sie mal gleichzeitig bei euch. Also,
du hast nicht das letzte Wort, Frederik. Du brichst die Regel.
Richtig, was ist hier eigentlich los?
Nee, der Olli hat ja jetzt das letzte Wort.
Richtig, ja. Und das möchte ich auch gerne mal ausnutzen. Bei all dem Spaß, den wir immer haben und so schön das auch alles ist, möchte ich gerne nochmal zwei, drei ernsthaftere Sätze vielleicht nochmal loswerden und den Bogen nochmal zurückführen zum Anfang der Folge, zum Glückselefant. Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche. Wenn man einen Arm gebrochen hat, sieht es jeder und keiner zögert, damit zum Arzt zu gehen. Mentale Verletzungen sieht man meistens nicht und neigt dazu, dies zu verstecken. Aber auch hierfür gibt's Ärzte, Therapeuten, ausgebildete Menschen, die helfen können. Also scheut euch nicht, Hilfe zu suchen, wenn da irgendwas ist, wenn ihr da irgendwas braucht. Da gibt's die Telefonseelsorge, zum Beispiel die 0800 111 0111. Sollte man vielleicht kennen. Und noch viele andere Wege. Sich da Hilfe zu suchen, ist richtig und wichtig. Passt auf euch auf.